wenn wir erwarten, dass uns gute Sachen passieren können, sind wir offener dafür. Und es ist nicht so das Hokuspokus oder toxische Positivität, denkt nur an gute Sachen, dann passieren sie. Überhaupt nicht. Wofür bin ich dankbar? Für welche Menschen bin ich dankbar? Und denen einfach vielleicht ab und zu mal eine Karte zu schreiben oder selbst nur eine E-Mail oder irgendwas, wo man sagt, lass mich ein bisschen mehr auf die Dankbarkeit fokussieren, aber auch lass mich mein Gehirn ein bisschen mehr trainieren in die Richtung zu sagen, wie kann ich eigentlich mehr zu anderen beitragen? Ich hatte bisher 2 NATO-Erfahrungen und habe auch mit vielen Leuten gesprochen, die NATO-Erfahrungen hatten. Und was uns im Prinzip dann völlig wurscht wurde irgendwann war, auf deinem Todesbett, ja, du überlegst dir nicht, ob du 5 Autos oder 6 Autos in der Garage hast oder ob du vielleicht mal einmal zu laut gelacht hast oder was, ja, sondern du überlegst dir halt eher, hey, was waren so die Sachen, die sich wirklich sinnhaftig angefühlt haben? Und da habe ich mir halt viele Fragen gestellt, so nach dem Motto, wenn ich jetzt gestorben wäre, wer wäre zur Beerdigung gekommen, wen hätte es interessiert, was ist alles wert, und hatte damals sehr deprimierende Antworten.
Was bestimmt eigentlich unser Leben? Im Grunde eigentlich nur 3 Dinge. Unsere täglichen Entscheidungen, unsere täglichen Gewohnheiten und irgendwo auch Zufälle. Und ich glaube, die meisten hier, vielleicht auch du, würden mir jetzt zustimmen, wenn ich sagen würde, dass wir 2 dieser 3 Sachen definitiv unter unserer Kontrolle haben. Wir können uns täglich entscheiden für die Dinge, die uns gut tun, die wir wollen, und unsere Gewohnheiten, die haben wir irgendwo auch unter unserer eigenen Kontrolle, denn wir können uns ja auch Gewohnheiten aneignen und abgewöhnen. Aber bei Zufällen sind wir uns, glaube ich, alle einig, die können wir nicht kontrollieren. Die passieren einfach so. Und um diesen Gedanken zu challengen, spreche ich heute mit Dr. Christian Busch, denn er hat das Buch Erfolgsfaktor Zufall geschrieben und ist sich deswegen auch sicher, dass wir auch in der Lage sind, das Glück für uns spielen zu lassen. Das heißt, wenn du jetzt hier gut zuhörst, dann lernst du nicht nur, wie du dich auf Glück vorbereiten kannst, sondern wie du deine Chance auf Glück sogar erhöhen kannst. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß, viele Learnings und gute Unterhaltung mit Dr. Christian Busch. Janus Life sucht Verstärkung, und damit meine ich ganz spezifisch diesen Podcast hier, denn ich suche per 1. Dezember einen neuen Podcast-Manager oder eine neue Podcast-Managerin, die in der Lage ist, mit mir zusammen diesen Podcast aufs nächste Level zu bringen. Und was das genau heißt, erkläre ich dir jetzt. In erster Linie suche ich eine Person, die in enger Zusammenarbeit mit mir in der Lage ist, noch geilere Gäste zu akquirieren. Das heißt, eine Person, die in der Lage ist, auch Türen zu öffnen und weiß, wie man auch hochkarätige Gäste akquiriert und dann entsprechend auch Recherche betreibt, sodass wir es durch bessere Fragen und noch mehr Hintergrundinfos schaffen, mit unseren Gästen auch noch tiefere und bewegendere Gespräche zu kreieren. Außerdem ist auch das Thema Podcast-Strategie ein sehr wichtiger Punkt. Das heißt, zu den besseren Gästen und besseren Gesprächen möchten wir natürlich auch mehr Zuhörer auf dem Janus Life Podcast ziehen. Das heißt, in diesem Bereich brauche ich auch wirklich eine Person, die schon Vorerfahrung hat, die strategisch denken kann und auch Lust hat, den Janus Life Podcast nächstes Jahr aufs nächste Level zu bringen. Das alles in enger Zusammenarbeit mit mir und unserem Team, und die ganze Jobausschreibung findest du auch unter janeslife.com/jobs, und dort kannst du dir auch wirklich nochmal alles genau anschauen und dich dann auch direkt bei uns bewerben, sofern du dich angesprochen fühlst. Für mich ganz wichtig ist auf jeden Fall, dass du bereits Vorerfahrung auf diesem Bereich hast und auch wirklich verstehst, um was es bei Janus Life geht. Das heißt, im besten Fall liebst du diesen Podcast genauso wie ich und hast Lust, dass diese Gespräche eben auch viel mehr Leute erreichen und bist auch selbst daran interessiert, noch geilere Gespräche hier geliefert zu kriegen. Wenn du jetzt also hellhörig geworden bist, dann zögere nicht mehr lange und bewirb dich gerne bei uns. Du findest die Stellenausschreibung unter janeslife.com/jobs oder indem du den Link hier in den Shownotes anklickst. Genau, ich freue mich schon jetzt auf deine Bewerbung und ich würde sagen, jetzt geht's los mit dem Podcast. Viel Spaß! Und zwar würde ich, Christian, sehr gerne direkt mit der Frage reinstarten, weil ich kannte das Wort tatsächlich auch 2015 noch nicht. Also ich habe 2015 das Wort Serendipity zum ersten Mal bewusst gegoogelt und realisiert, was es ist, und habe auch ein paar Beispiele dazu gelesen und dann verstanden, was es ist. Deswegen für die Zuhörer, Zuhörerinnen, die hier jetzt gerade sich fragen, du als Experte, was ist eine Serendipity oder eine Serendipität überhaupt?
Ja, also Serendipity, da geht es wirklich so ums aktive Glück. Also es ist in Abgrenzung zum passiven Glück. Also blindes Glück ist ja im Prinzip in eine tolle Familie geboren zu werden, so Geburtslotterie und so weiter. Da kommt viel soziale Ungleichheit her und das kann man sich nicht aussuchen. Das passiert einfach so. Und dann gibt es eben die Serendipity, das aktive Glück, wo man zu beisteuert, je nachdem, wie man mit Zufällen umgeht. Stell dir vor, du bist in einem Café und hast erratische Handbewegungen, wie ich sie habe, und stößt da zufälligerweise einen Kaffee um auf die Person neben dich und die Person guckt dich ganz böse an. Aber du hast das Gefühl, da könnte was sein. Weißt nicht genau, was es ist, aber hast das Gefühl, da könnte was sein. Und jetzt hast du ja ein paar Optionen, auf diesen Zufall zu reagieren. Eine Option ist zu sagen, ah, tut mir leid, gehst raus und denkst dir, ah, was hätte passieren können, hätte ich mit der Person gesprochen. Andere Option, du fängst die Konversation an und es wird die Liebe deines Lebens oder deine Mitgründerin oder dein nächster Podcast-Gast. Und das sind halt so die Sachen, wo, wie wir mit dem Zufall umgehen, das ist die Serendipity, das aktive Glück.
Mhm. Und gleichzeitig ist es ja, so wie ich das damals verstanden habe, auch so dieses zufällige Entdecken etwas, was man gar nicht erwartet hat. Also das beste Beispiel, was ich gefunden habe, ist Albert Hofmann in den 30er Jahren, der Schweizer Chemiker, der Penicillin finden wollte, also ein Antibiotikum, und dann LSD entdeckt hat. Und LSD ist damit eben auch eine Serendipity, wenn man so will. Hast du noch weitere Beispiele aus der Geschichte der Menschheit, was so ein glücklicher Zufall war?
Es ist halt spannend, dass unglaublich viele Beispiele in der Historie, also in unserem eigenen Leben ja, ja, wenn man vielleicht den Job gefunden hat, zufälligerweise oder zufälligerweise das Apartment, aber eben auch Penicillin, Viagra, Kartoffelwaschmaschinen ist eines meiner Favoriten, wo vor ein paar Jahren hatten ein Unternehmen, das produziert so Waschmaschinen und so weiter, und die haben Anrufe bekommen von Bauern und die Bauern haben denen gesagt, eure blöde Waschmaschine geht immer kaputt. Warum geht die Waschmaschine kaputt? Ja, wir wollen unsere Kartoffeln drin waschen und es scheint irgendwie nicht zu klappen. Was würden wir normalerweise machen? Wir würden wahrscheinlich sagen, Mensch, wasch bloß deine Kartoffeln nicht da drin, das ist unerwartet und deine Garantie, die läuft jetzt nicht mehr und mach's bloß nicht. Ja? Was haben die gemacht? Genau das Gegenteil. Haben gesagt, okay, unerwartet, dass die da ihre Kartoffeln drin waschen, aber gibt ja wahrscheinlich viele Bauern in der Welt, die ein ähnliches Problem haben. Also warum bauen wir nicht einen Schmutzfilter rein? Und dann wird es halt eine Kartoffelwaschmaschine. Und so wurde die Kartoffelwaschmaschine eines der Produkte. Ähnlich bei Viagra, wo man eben aus Versehen entdeckt hat, dass männliche Probanden, also die hatten so einen Versuch, wo sie Leuten Medikamente gegeben haben gegen Angina, die Herzkrankheit. Und da haben sie gesehen, dass die männlichen Probanden die Medikation nicht zurückgeben wollten. Und dann haben sie sich irgendwann gefragt, ja Mensch, warum geben die denn nicht zurück? Und haben realisiert, ja, deren Sexleben hat sich absolut hier gesteigert. Und zufälligerweise haben sie dann eben gesagt, Mensch, warum entwickeln wir da nicht ein Medikament rum? Und wurde eben eines der erfolgreichsten Medikamente dann.
Spannend. Und was sagst du zu den Leuten oder wie stehst du im Allgemeinen zu der Aussage, es gibt gar keine Zufälle?
Das Spannende ist ja, dass es alles darauf ankommt, wie man Dinge wahrnimmt und aufnimmt. Also zum Beispiel, wenn du eine Lebensauffassung hast, wo du davon ausgehst, dass dir relativ gute Sachen passieren können im Leben, dann schaust du anders auf Situationen. Dann schaust du ja auf diese Situationen im Coffeeshop, ja, wo du zufälligerweise die Liebe deines Lebens getroffen hast, eher als, ja, okay, ich war Teil davon. Ja, es war unerwartet, aber ich war Teil davon. Und es ist eben nicht so, dass man dann sagt, ja, es ist alles jetzt irgendwie nur Zufall. Oder es gibt natürlich auf der anderen Seite dann Menschen, die sagen, es ist sowieso alles Schicksal, es ist sowieso alles vorherbestimmt und ich lasse mal einfach laufen. Und da ist eines meiner Lieblings, das hat mir vor einiger Zeit ein Freund von mir, wir haben uns darüber diskutiert, weil er so eher so eine sehr gläubige Person ist, die eher so, Mensch, es ist ja sowieso alles vorherbestimmt und so weiter. Und wir haben uns darauf geeinigt, vielleicht ist es ein Mittelweg im Sinne von, es gibt ja diese alte Geschichte, dass jemand betet zu Gott, bitte lass mich im Lotto gewinnen, bitte lass mich im Lotto gewinnen und nichts passiert, nichts passiert, nichts passiert. Und dann irgendwann sagt der Mensch, warum lässt du mich nicht gewinnen, lieber Gott? Ja, du musst dir schon einen Lottoschein kaufen. Ja? Und so diese Idee, da haben wir uns so ein bisschen drauf geeinigt, hey, selbst wenn Dinge vorbestimmt sein sollten, wie gesagt, ich bin eher philosophisch aufgewachsen, ich gehe eher davon aus, dass wir sehr viel Handlungsfreiheit haben, aber selbst wenn man davon ausgeht, dass es vielleicht mehr Schicksal ist, hat man ja trotzdem noch ein bisschen in der Hand, wie man dann dahin geht. Und darum ging es eben auch dann in unserer Diskussion damals.
Mhm. Also könnte man eigentlich sagen, dass man so irgendwo so einen Perspektivwechsel machen muss bei sich von das Leben passiert mir zu das Leben passiert für mich. Ist das so die Art und Weise, wie du das auch in deinem Buch erklärst?
Das ist eben das Spannende, dass man auf dieser Seite eben, vor allem in Situationen, wo man vielleicht normalerweise denkt, da kann ich ja nicht viel machen, dass vor allem diese Situation, zeigt sich eben in unserer Forschung viel, oftmals dann die Chance bietet, einen richtig tollen Wechsel hinzukriegen. Also beispielsweise, wenn man erfolgreiche Menschen fragt, wie die da hingekommen sind, wo sie sind, werden die oftmals zurückgehen im Leben und sagen, ah, ich war fast bankrott und dann endlich musste ich mir überlegen, was endlich wirklich, was sich wirklich hier für uns Sinn macht. Oder meine Freundin hat damals mit mir abgebrochen, aber dann habe ich endlich mal den Kopf frei gehabt, um die wirkliche Liebe meines Lebens zu treffen. Und das sind ja so Sachen, wo die hätte man eben von verschiedenen Perspektiven aufnehmen können. Aber wenn man sich eben in die aktive Position reinbringt nach dem Motto, ich bin nicht die Person, mit der abgebrochen wurde und jetzt bin ich für den Rest meines Lebens die Person, mit der abgebrochen wurde, sondern eher, ja, mit mir wurde abgebrochen, aber jetzt halte ich die Augen offen und vielleicht finde ich dann noch was Tolleres, dass dann ja auch oftmals das eben passiert, weil wir eben die Augen auch anders offen halten. Also zum Beispiel, es gibt ein tolles Experiment, was eines meiner Lieblingsexperimente ist, die das so schön auch zeigt, wie es auf uns ankommt, wenn genau die gleichen Sachen passieren, aber wir sie anders aufnehmen. Und in dem Experiment, da nehmen die Leute, die sich so als Glückspilze bezeichnen, und Leute, die sich so als Pechvögel bezeichnen. Also Leute, die sagen, ich bin immer in Unfällen, mir passieren immer schlechte Sachen und so weiter und so weiter. Und die nehmen einen von beiden Gruppen, also von jeder Gruppe einen, und sagen, geh die Straße runter, setz dich ins Café und dann werden wir unser Gespräch haben, unser Interview. Was sie ihnen nicht sagen ist, dass versteckte Kameras die ganze Straße runter und im Café sind, dass vor dem Café ein Geldschein liegt und im Café drinnen ist ein Sitzplatz frei neben diesem tollen Geschäftsmann, der riesige Ideen verwirklichen kann. Glückspilz geht die Straße runter, sieht den Geldschein, hebt ihn auf, geht ins Café, setzt sich neben die Person, die haben ein Gespräch, geben sich ihre Visitenkarten und potenziell kommt eine neue Möglichkeit raus. Pechvogel geht die Straße runter, sieht den Geldschein nicht, tritt drüber, geht ins Café, setzt sich neben den Geschäftsmann, ignoriert den Geschäftsmann und es war's. Am Ende des Tages fragen sie beide, wie war denn dein Tag heute? Glückspilz sagt, ja, war super. Hab einen neuen Freund gewonnen, hab Geld auf der Straße gefunden, potenziell eine neue Möglichkeit. Pechvogel sagt nur, ist ja nichts passiert heute. Und das zeigt uns halt, dass wenn wir erwarten, dass uns gute Sachen passieren können, sind wir offener dafür. Und es ist nicht so das Hokuspokus oder toxische Positivität, denk nur an gute Sachen, dann passieren sie. Überhaupt nicht. Ja, das kann ja sogar schädlich sein, wenn man das zu viel macht. Sondern eher, hey, wie können wir im Prinzip uns die Erwartungshaltung schaffen, dass überall was Positives sein könnte? Dann sehen wir es eben auch öfters.
Mhm. Also man stellt sozusagen sein Mind ganz klar ein auf diese, also man cherry-pickt sich eigentlich die Option, also man betreibt optimistisches Cherry-Picking irgendwo, kann man das so sagen, dass man sich eigentlich nur die Chancen überall auch so ein bisschen ausrechnet und sieht dann auch.
Und also auf der einen Seite genau, dass man die Augen, ähnlich wie man negativ die Augen offen hat, beispielsweise wenn man über die Straße geht bei Grün, guckt man ja trotzdem noch rechts und links, weil man erwartet, dass vielleicht unerwarteterweise einer bei Rot rüberfährt und dass man einfach das Gleiche auch macht für positive Sachen, also dass man sich da so ein bisschen trainiert und sagt, hey, da können auch positive Geldscheine hier sprichwörtlich auf der Straße liegen, aber gleichzeitig, und das ist halt dieser riesige Unterschied eben zu diesem toxischer Positivität, dass man sagt, nein, das Leben ist hart, das Leben ist nicht easy, man kann nicht einfach nur sich alles überlegen und alles passiert, sondern wir akzeptieren, dass es hart ist. Aber wir versuchen dann noch Sinn zu finden in der Situation. Also zum Beispiel, es gibt diesen tollen Viktor Frankl, der hat ein tolles Buch geschrieben damals über Man's Search for Meaning, also trotzdem Ja zum Leben sagen. Und er war damals in der schwierigsten Situation, die man sich vorstellen kann. Ja, im Konzentrationslager, wo es im Prinzip ja objektiv gibt es keinen Sinn. Ja, es fühlt sich an, alles ist sinnlos. Und dann hat er gesagt, weißt du was? Ich werde mir jetzt trotzdem noch einen Sinn kreieren in dieser schwierigen Situation. Und zwar, ich möchte noch mit anderen Menschen hier reden im Konzentrationslager, denen das Gefühl geben, dass es noch Hoffnung gibt. Und jetzt habe ich einen Grund, morgen früh aufzuwachen, weil ich muss ja noch mit jedem hier drinnen sprechen. Und ich möchte auch noch mein Buch schreiben, wenn ich hier rauskomme. Und das heißt, diese Dualität von Sinn, die er sich geschaffen hat, im Prinzip zu sagen, egal in welcher Situation ich bin, kann ich noch Sinn finden, können wir auch auf unser Leben übertragen. Wenn man Autounfall beispielsweise, oder nicht Autounfall, aber wenn das Auto kaputt geht auf dem Weg in Familienurlaub, dass man eben dann nicht direkt dann, oh mein Gott, alles ist schlecht, sondern Mensch, es ist das erste Mal, dass wir als Familie zusammen sind, können wir endlich mal die Unterhaltung haben, die wir schon immer haben mussten. Oder so Sachen einfach, wo man sagt, gibt es noch einen Sinn hier drin?
Mhm. Ja, das macht auch total Sinn. Und ich habe gestern gerade einen Mentoring Monday live gemacht, wo ich dieses Thema Coaching so versucht habe, so ein bisschen zu beschreiben, warum in Deutschland so viele Menschen dem Thema so kritisch gegenübergestellt sind, weil ich finde, so in Amerika, du bist ja auch gerade in Los Angeles, da sind die Menschen so pro Veränderung, pro sich gegenseitig auch gönnen, dass es vorangeht, dass die Menschen glauben, dass es geht. Also sie sehen nicht nur eine bessere Zukunft, sondern sie glauben, dass diese bessere Zukunft auch entstehen kann. Und dadurch machen sie auch diesen Schritt. Und in Deutschland ist Coaching ja immer noch so ein bisschen verpönt. Man glaubt nicht immer dran. Man glaubt immer noch so ein bisschen, dass es shady ist, dass es ein Scam sein könnte. Und dadurch geben sich viele Menschen gar nicht die Chance. Das heißt, sie suchen lieber nach dem Fehler, nach der einen schlechten Bewertung, vielleicht nach dem einen. Oder zum Beispiel, ich bin auch so ein Typ, wenn ich ein Buch mir anschaue auf Amazon, dann gehe ich immer auf die Ein-Sterne-Bewertung. Ich weiß nicht warum. Und das ist ja schon so ein Metaprogramm in mir, das ja auch nicht nur in mir ist, sondern irgendwo ja auch evolutionsbiologisch bedingt zum Überleben der Spezies geführt hat, dass wir Gefahren und Dissonanzen erkennen. Deswegen wäre jetzt so meine Frage, Christian, du hast ja auch in deinem Buch ein Kapitel, das heißt Serendipitätsauslöser erkennen und ermöglichen. Also wie kann ich mich denn jetzt von diesem Pechvogel-Mindset überhaupt in diesen, also in diese Aufwärtsspirale, wie komme ich da rein? Also welche Denkmuster muss ich da adaptieren oder wie gehst du da vor vielleicht auch?
Ja, es ist spannend, weil genau zu deinem Punkt, ich bin ja auch in Deutschland aufgewachsen und da ging es ja immer darum, Planung, Strategie und dann gehst du ins wahre Leben und denkst dir, Mensch, keiner hat mich hier vorbereitet, dass hier überall diese unerwarteten Sachen passieren. Und was ja da spannend ist, ist im Prinzip die Frage, wie kann man das Beste aus beiden Welten nehmen? Also wie kann man das Beste nehmen von, was ja wirklich als Deutsche wir auch sehr gut mitgenommen haben, so diese Idee Verlässlichkeit, Planung und wirklich sagen, okay, hier, mach mal einen Plan. Und auf der anderen Seite sagen, wie kann man das Unerwartete nicht nur als Feind sehen, sondern als potenziellen Verbündeten, dass man vielleicht sogar noch rausfindet, dass man ganz andere Leidenschaften hat, als man gedacht hat, weil man es eben nicht immer planen kann. Dass man vielleicht neue Leute kennenlernt, die man sonst nie hätte kennenlernen können. Und da ist es im Prinzip dann die Idee, hey, können wir fürs Unerwartete planen? Und das ist so das, was wir sehr viel sehen in unserer Arbeit, vor allem mit Führungskräften auch, dass die extrem gut sind zu sagen, hier ist ein Nordstern, also hier ist so, ich würde gerne in den nächsten paar Jahren das und das machen oder in deinem Fall ja den und den tollen Podcast aufbauen. Oder, also wirklich was, wo man sagt, das ist ein bisschen was, wo ich hin möchte. Und hier ist eine Strategie, die ich mir ausarbeite. Aber ich halte die Augen offen. Wenn ich jetzt irgendwo im Café auf einmal eine Konversation höre von einem, der sagt, hey Mensch, das und das ist spannend, dass man dann die Augen offen hält und sagt, vielleicht gibt es ja noch interessanteren Weg, dahin zu kommen. Vielleicht gibt es ja, vielleicht sollten wir erst eine Homepage machen und dann den Podcast oder was auch immer die Sache ist. Also diese Offenheit zum Unerwarteten, dass man nicht alles wissen kann vorher schon. Und was ich da spannend finde ist und was ich für mich selber auch sehr effektiv fand, war zu sagen, kann man sich ein bisschen überlegen, was ist mir gerade wichtig? Also es ist ja immer so viel so, finde deine Leidenschaft und so, entwickelt ja immer sehr viel Druck. Aber wenn man zurückgeht und sagt, nee, was ist denn so meine Neugierde? Was ist denn was, wo ich einfach ein bisschen neugierig bin? Und sich dann überlegt, wie kann ich beispielsweise, wenn ich mich Leuten vorstelle, mich einfach mal anders vorstellen, sodass ich mich dann so ein bisschen in diese Potenzialität begebe. Also zum Beispiel, nehmen wir an, du bist Mischa und du kommst hier in die USA und du bist hier für eine Woche in LA und jemand fragt dich, Mischa, was machst denn du so? Und da kannst du jetzt nur sagen, ich bin Mischa und mache einen Podcast und das könnte interessant sein. Manche Leute werden darauf reagieren. Manche Leute werden sagen, ach, ich bin Wissenschaftler, was habe ich denn mit einem Podcast über das und das Thema zu tun? Und dann ist die Konversation relativ schnell vorbei. Aber wenn du sagst, ich bin Mischa, ich mache diesen coolen Podcast, interessiere mich auch total für den und den Sport, aber was mir wirklich Interesse hat zurzeit ist meine Tochter, die mich hier da und da hinführt. Jetzt hast du drei verschiedene Haken da ausgeschlagen, wo die Person sagen könnte, Mensch, so ein Zufall, wir hatten auch gerade eine Tochter, lass uns unterhalten. Mensch, so ein Zufall, ich bin auch Extremsportler, lass uns dort drüber reden. Also wirklich so diese Idee, wie können wir mehr Zufallsräume schaffen, je nachdem, wie wir mit Menschen kommunizieren und mit Situationen umgehen. Und da wird das Unerwartete dann zum Freund.
Ja. Und wenn ich das jetzt so höre, dann denke ich gerade wieder an diese ganzen Leute, auch aus LA zum Teil, aber auch so Frauen stehen ja voll drauf, so dieses, oh, ich habe gerade an dich gedacht und jetzt rufst du an. Das ist dann immer so dieses, oh, was für ein Zufall. Und ich denke dann immer so, ja, aber wie oft hast du an sie gedacht und sie hat nicht angerufen? Also es ist dann so, gibt es jetzt eigentlich diesen Zufall? Beziehungsweise ist es denn noch was anderes als nur dieser Confirmation Bias in unserem Verstand? Also gibt es da sonst noch irgendwas, was vielleicht auch wissenschaftlich, also einer der Fragen, die ich bei dir, bei deinem Buch gesehen habe, die du angehst, ist, wie sieht der wissenschaftliche Forschungsstand zu Serendipität aus? Also das würde mich jetzt zum Beispiel persönlich mega interessieren, was wir da noch zusätzlich wissen. Mhm. Ja.
Das Interessante ist ja, dass auf der einen Seite, also zu deinem Punkt, ich denke, was wichtig ist, ist, dass man sich überlegt, was ist authentisch für mich selber? Also was ist was, wo ich selber sage, nicht dieses manipulativ, hey, immer so tun, als ob man genau das ist, was die andere Person sehen möchte, weil das ist ja im Prinzip was, was einen wegführt von den Sachen, die einem wirklich wichtig sind, ja, zu genau deinem Punkt, sondern eher sagt, nein, 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 wenn ich den Schritt zurückgehe und sage, was sind meine Neugierden, was sind meine Werte und sich dann so ein paar Haken überlegt, ein paar Sachen einfach überlegt, wo man dann, egal was die andere Person fragt, man immer irgendwie das in einen Nebensatz einbauen kann, einfach um zu schauen, kann man vielleicht auch bedeutungshaftere Konversationen mit Menschen haben, weil ja oftmals diese ganze Smalltalk oder übers Wetter reden und so weiter ist alles schön und gut, aber wenn man im Prinzip ein bisschen guckt, was haben wir denn eigentlich wirklich gemeinsam, wo können wir denn wirklich tiefer gehen, da wird es ja auch vor allem für introvertiertere Menschen viel, viel spannender auch. Aber zu deinem Punkt, wissenschaftlich mäßig, also wir schauen uns das von verschiedenen Perspektiven an und auch Kollegen, also ein Ansatz ist, dass man beispielsweise sich anschaut, wenn Unternehmer zu Events gehen, wer von denen macht was mit unerwarteten Kontakten, wer macht nichts damit, was ist der Unterschied, wie kann man auch Resilienz dafür bauen, dass man beispielsweise die Widerstandskraft hat, dass wenn Sachen mal nicht ganz so gut gehen, selbst wenn sie, es gibt ja oftmals so Situationen, wo was zufällig Tolles passiert ist, aber dann hat man vielleicht so nicht so über die Zeit hinweg auch, macht man es dann wirklich, hält man es dann auch durch? Und da ist halt die Frage, kann man da so ein bisschen den Muskel für bauen? Experimente gibt es viel natürlich, wie das Experiment, das ich vorhin beschrieben hatte, wo es darum geht, sich zu überlegen, was kann ich selber machen, um Muskel zu bauen? Und da gibt es auch ein tolles Experiment, was ein Kollege gemacht hat, eben wo es darum geht, wenn man beispielsweise eine Zeitschrift liest und durch eine Zeitschrift durchgeht und jemand sagt am Anfang, sag mir, wie viele Male das und das Bild auftaucht oder der und der Text auftaucht, dass dann, wenn man sich voll drauf fokussiert, dass man dann im Prinzip zählt, zählt, zählt und dann zählt man halt unglaublich lange. Und dass aber direkt dann auf einer der ersten Seiten steht, du kannst jetzt aufhören zu zählen, weil die Lösung ist das und das. Aber dass die meisten Menschen diese Lösung nicht sehen, weil sie so fokussiert sind aufs Zählen, dass sie gar nicht sehen, dass das schöne Gute eigentlich direkt vor ihrer Nase liegt. Und da gibt es halt viele von solchen Experimenten, die eben sagen, auf der einen Seite wichtig, einen Fokus zu haben, auf der anderen Seite auch die Offenheit zu haben, dass vielleicht was Unerwartetes auch dann in diesen Zeilen stehen könnte. Mhm.
Ja, und jetzt vielleicht nochmal so diese unterbewussten Vorgänge, die in uns sind. Gibt es da eine ganz konkrete Anleitung, wo man sagen kann, hey, wenn ich das jeden Tag mache, dann verfalle ich eben nicht in dieses Spiritual Bypassing, in diese toxische Positivity, sondern bin trotzdem noch in der Lage, selbst zu reflektieren und manchmal, wenn was Blödes passiert, auch daraus zu lernen. Das finde ich nämlich so eine Falle, in die man treten kann, wenn man nur noch immer das Positive sieht, oder dann lernt man gar nicht aus seinen eigenen Fehlern und dreht sich im Kreis. Aber eben, was gibt es denn jetzt so für ganz konkrete, tägliche, praktisch anwendbare Gewohnheiten, die ich jetzt und der Zuhörer, die Zuhörerin machen kann, um mehr in diese Glücksvogel-Perspektive zu kommen?
Also ein Ansatz ist ein Serendipitäts-Journal. Also dass man sagt, kann ich mir wie so ein Tagebuch zurechtlegen und sagen, ein paar Fragen, die man einfach sich ab und zu stellt. Also beispielsweise eine Frage ist, in den letzten Wochen, Monaten, Jahren, wenn ich zurückdenke, was waren Momente, wo dieses aktive Glück hätte passieren können, aber es ist nicht passiert, weil ich mich selber zurückgehalten habe. Also zum Beispiel, stell dir vor, du bist in einem Meeting, du hast diese unerwartete tolle Idee, aber du bringst sie nicht ins Meeting, weil du dich nicht ready fühlst, weil du vielleicht Selbstwertgefühl dir sagt, nee, vielleicht passt gerade nicht so. Und dann gehst du danach raus und denkst dir, was hätte passieren können, hätte ich die Idee mit reingebracht. Oder du flirtest mit der Person in der U-Bahn und dann gehst du raus, sprichst die Person nicht an und denkst dir, was hätte passieren können, hätte ich mit der Person gesprochen. Gleiches auf der Konferenz mit dem Speaker, ja, wo du immer schon mit sprechen wolltest, aber du sprichst die Person dann doch nicht an, ja, und gehst weg. Und sich dann zu überlegen, diese Situation, wo ich im Prinzip, wo der Zufall hätte auf meiner Seite sein können, aber er war es nicht, weil ich nichts damit gemacht habe, ist da ein Muster dahinter? Gibt es da ein Muster, beispielsweise Angst vor Zurückweisung? Also in meinem Fall beispielsweise Angst vor Zurückweisung war ein großer, wo es mir sehr geholfen hat zu sagen, kann ich eine Situation umformulieren? Kann ich es umformulieren weg von, was ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn ich es mache? Ja, weil man sich ja direkt so hingeht, das Schlimmste, was passieren kann, ist, der Stich der Zurückweisung, ja, dass jemand die Idee nicht gut findet oder die Person nicht gut findet und das tut dir richtig weh. Ne? Und dass man ist aber unformuliert dann und sagt, was ist denn eigentlich das Schlimmste, wenn ich es nicht mache? Und dass man sich schon überlegt, wie viel man das dann bereuen wird, wahrscheinlich, wenn man es nicht macht. Und was dann mit dieser Umformulierung passiert, ist, dass man so ein Bias for Action entwickelt, wo man dann eher in der Situation sagt, was habe ich eigentlich hier zu verlieren? Ich habe mehr zu verlieren, wenn ich es nicht mache, als wenn ich es mache.
Mhm. Angst vor Zurückweisung ist definitiv ein großer Serendipitätskiller in dem Leben von vielen Menschen. Wenn ich jetzt gerade so darüber reflektiere, was es bei mir lange war, weil ich mit einem ziemlich, also ich will jetzt nicht mal sagen geizig, aber doch nicht so spendabel, nicht so, weißt du, nicht so in diesem Überfluss aufgewachsen bin, im Überfluss, habe ich das Gefühl, dass das mich oft auch limitiert hat. Gewisse Momente, die eigentlich da waren, um jetzt gerade noch einen draufzuhauen. Und das, weißt du, also ich habe das zum Beispiel beim Burning Man gemerkt, wenn du dort so mit dieser Einstellung reingehst, hey, give, das führt ja dann auch zu Synchronizitäten sogar, wo Sachen passieren, wo du gar nicht denkst, dass sie möglich sind. Einfach weil jeder mit dieser Einstellung reingeht, komm, wir hauen noch einen oben drauf, komm, hier, tak, 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 tak. Und dann plötzlich hast du so dieses Gefühl von, wow, alles ist möglich, oder? Das ist ja schon fast magisch dann. Kann man das wissenschaftlich irgendwie erklären? Gibt es da irgendwelche Phänomene, was das ist, was da passiert?
Also es ist ja auf verschiedenen Ebenen interessant. Auf der einen Seite, wenn man sich überlegt, warum möchte man anderen Menschen helfen? Man möchte anderen Menschen helfen, die, wo man das Gefühl hat, das sind gute Menschen. Ja, das heißt, wenn du Gutes für andere tust, wollen Menschen auch Gutes für dich tun. Das heißt, es ist einfach psychologisch dann auch erklärbar. Aber das Spannende ist ja auch, auf der anderen Seite, es fühlt sich ja auch gut an. Ja, das ist ja das Spannende, dass wir trainiert werden, nimm, ja, in Unternehmen und im Leben, ja, nimm, aber geben uns eigentlich auch glücklicher macht, ja. Das ist ja immer so dieses schöne Gefühl, wenn man eine Person wirklich mag und der Person dann vielleicht irgendwie ein tolles Erlebnis beschert, das gibt einem ja richtig viel Freude und da gibt es eben auch Studien, die zeigen, dass die Freude für andere dann auch länger wirkt, weil man im Prinzip sich daran immer wieder erinnert, versus unsere eigene Freude, die ist relativ schnell dann, ja, dann hat man es halt mal kurz, aber dann kommt schon die nächste Sache. Und das ist halt auch das Spannende, dafür kann man eben auch trainieren. Also ich finde es da sehr interessant, beispielsweise auf der einen Seite sich zu fragen, genau, wofür bin ich dankbar, für welche Menschen bin ich dankbar und denen einfach vielleicht ab und zu mal eine Karte zu schreiben oder selbst nur eine E-Mail oder irgendwas, wo man sagt, lass mich ein bisschen mehr auf die Dankbarkeit fokussieren, aber auch lass mich mein Gehirn ein bisschen mehr trainieren in die Richtung zu sagen, wie kann ich eigentlich mehr zu anderen beitragen? Wie kann ich im Prinzip die Verknüpfung sehen? Also zum Beispiel, wenn man sich überlegt, in den nächsten 10 Konversationen, die ich habe, egal mit wem, kann ich eine Idee beitragen? Kann ich eine Vorstellung machen zu einer anderen Person, die vielleicht der Person helfen kann? Wenn man das ein paar Mal macht, ja, dass man mit einer Person spricht und einfach sich überlegt, wie kann ich der Person jetzt helfen? Wie kann ich eine Verknüpfung mit der Person herstellen, dass sich das Gehirn nach und nach dran gewöhnt? Und dann siehst du auf einmal diese ganzen Verknüpfungen überall. Und das ist halt das Spannende. Und Micha, das ist ein interessanter Point auch. Ich habe mit meiner Frau das reflektiert vor kurzem, dass sie ist nicht immer so die optimistischste, ja, also das tollste Frau der Welt, ja, also wirklich absolut, ja, also ich sag's, wie sagt man, ich kann mir vorstellen, dass sie meistens über ihre Gefährtin sagen würden, aber in meinem Fall stimmt's auch, also sie ist wirklich so die tollste Person, die man sich da so vorstellen kann, aber sie ist nicht immer die optimistischste, ja, sie ist jemand, die einfach auch sagt, ja, das Leben kann auch hart sein und so weiter und so weiter, aber sie hat immer Serendipity. Und wir haben uns einfach mal überlegt, was ist es denn bei ihr? Und bei ihr ist es einfach so diese Fähigkeit, Verknüpfungen herzustellen. Dass wenn die jedes Mal, wenn die mit einer Person redet, überlegt sie direkt, kann ich dir der Person vorstellen? Kann ich die Idee mit reinbringen? Und das kann man halt auch trainieren.
Das kann man auf jeden Fall trainieren. Netzwerken, Socializing, das ist ein Skill, den man in der Schule leider nicht gelernt hat. Aber bei uns in der Chinese University lernt man den. Für die Leute, die das interessiert. Was ich auch noch so habe, ist so dieses Familiensystem, in das du reingeboren wirst, jeder für sich, das hat in meinen Augen auch immer so einen Deckel von Freude. Du hast vorhin das Wort Freude in den Raum gebracht. Also im Sinne von, wie viel darf ich mich als Kind freuen? Wie laut darf ich werden? Wie lustig darf es sein, bis die Eltern sagen so, pssst, und jetzt Ruhe, so, jetzt wieder ein bisschen runterkommen. Und ich glaube, das hat auch sehr viel damit zu tun, wie viel wir uns überhaupt erlauben. Also wie viel Schönheit, wie viel Freude darf überhaupt da sein, weil wir dann eben selbst immer uns wieder drosseln, oder? Das ist ja auch nochmal so ein Thema, wo ich mich so frage, wie durchbreche ich diese unsichtbare Schallmauer? Also ich habe meine Ansätze im Coaching bei mir jetzt, aber vielleicht hast du da nochmal so deine individuellen Ansätze auch in dem Bereich.
Ja, Ja, ich finde es unglaublich spannend. Ich glaube auch, das ist ja spannend in den Sachen, eben, die du machst, so die, dass sich Extremsportler ja auch sehr eben um diese Frage auch kümmern. Deswegen würde ich auch gerne die Frage gleich zurückgeben, weil ich das auch unglaublich interessant finde, wie du daran gehst. Was ich unglaublich spannend finde, ist, kann man sich bewusst mit Menschen umgeben, die vielleicht in der Hinsicht anders sind? Also wenn wir aufgewachsen sind in einer Richtung mit Deckel drauf und vielleicht ein bisschen frigider oder ein bisschen, dass man eben nicht so immer die Freude zeigen durfte oder dass man vielleicht einfach das Gefühl hat, dass einem vielleicht das auch nicht immer gegönnt wird, dass man erfolgreich ist, so Sachen halt, dass man dann eben überlegt, wer sind denn die Leute um mich rum, wo ich einfach das Gefühl hätte, hey, denen ist es jetzt einfach mal wurscht oder die sind einfach jetzt auf meiner Seite. Und dass man sich bewusst dann auch eben mit solchen Menschen mehr umgibt, weil das ist ja immer, es gibt ja so diese Ideen, dass die Leute, die 4, 5, 6 Leute, mit denen man sich umgibt, die haben ja einen riesigen Einfluss dann drauf, wie man im Day-to-Day sich auch da bewusst ist oder eben auch dann irgendwann sagt, ist mir das eigentlich so wichtig hier, weil ich habe das unglaublich spannend immer gefunden mit Menschen, die Nahtoderfahrungen hatten. Also ich hatte bisher 2 Nahtoderfahrungen und habe auch mit vielen Leuten gesprochen, die Nahtoderfahrungen hatten. Und was uns im Prinzip dann völlig wurscht wurde irgendwann war, auf deinem Todesbett, ja, du überlegst dir nicht, ob du 5 Autos oder 6 Autos in der Garage hast oder ob du vielleicht mal einmal zu laut gelacht hast oder was, ja, sondern du überlegst dir halt eher, hey, was waren so die Sachen, die sich wirklich sinnhaftig angefühlt haben, ja, Beziehungen, die sinnhaftig waren, Situationen, die sinnhaftig waren. Und ich glaube, so diese Umorientierung, was ist mir denn eigentlich wirklich wichtig und was kommt von außen, ja, was ist einfach, was nehme ich so an, was einfach mir damals mitgegeben wurde, aber es ist eigentlich, das stimmt eigentlich gar nicht. Und was ist mir eigentlich wichtig? Und ich denke, da finde ich es unglaublich spannend, sich zu überlegen, wer sind die Leute, die das so ein bisschen auch personifizieren, die Werte, die ich eigentlich dann auch möchte. Ja, ich möchte, dass Leute um mich rum laut lachen. Ja, das ist, solange es nicht Fake-Lachen ist, weil einfach das Leben ist kurz, ja, und wir sollten auch dann eben Spaß im Leben haben. Und dass man auch dann überlegt, ja, wie kann ich mit solchen Leuten dann vielleicht auch mich mehr umgeben?
Ja, ja, das sind auf jeden Fall auch meine Ansätze. Also ich hab so 3 Schlüsselprinzipien, die entstehen, um überhaupt Hoffnung zu kriegen. Und das ist in erster Linie mal Werte, wie du gesagt hast, dass du überhaupt siehst, was besser laufen kann. Also, dass du etwas siehst, was besser ist als das, was ist. Dass du dir erlaubst, größer zu denken oder im Allgemeinen einfach auch einen Menschen in deinem Umfeld hast, der einfach etwas verkörpert, was du auch gerne verkörpern möchtest. Das heißt, das ist Level 1. Dann natürlich auch das zweite, das Gefühl von Selbstwirksamkeit, zu glauben, dass du es auch kannst, zu glauben, dass es, wenn du es jetzt gerade vielleicht selbst noch nicht kannst, dass es da draußen jemand gibt, der es dir beibringen kann, der dir das zeigen kann. Also dieses Gefühl zu haben, ja, ich kann auch. Und das Dritte, und das hast du jetzt gerade angesprochen, das ist bei mir dann eben auch, deswegen mache ich auch meine Gruppencoachings immer, ist dieses, es gibt auch Menschen, die gucken in die gleiche Richtung wie ich und die gehen diesen Weg mit mir zusammen. Also auch zu verstehen, dass wenn du ja zu einer neuen Story sagst, dass die Menschen, die vielleicht jetzt gerade nicht mit dir mitkommen, aus gutem Grund nicht mitkommen, du aber genau dort, wo du dann sein wirst, die richtigen Menschen finden wirst. Also dass es eben auch diese Gemeinschaftlichkeit gibt, weil so ein Lone-Wolf-Leben, muss ich persönlich ehrlich sagen, dass das kann, also ich habe das auch gelebt am Anfang, so als Bodybuilder war ich auch so, hey, ich scheiß auf alles, ich mache mein eigenes Ding, aber irgendwann hat man dann eben auch wieder Lust, es zu teilen, das Leben, und auch wieder mit Menschen in Kontakt zu kommen. Und ich glaube, eben dort sind die Barrieren, die ich so bei meinen Kunden sehe, ist so vor allem Stolz, dass man mal aus diesem Stolz rauskommt und auch wieder Mut schöpft und dann natürlich irgendwann auch vertraut. Also besonders Männer haben schon oft auch Mühe, männlicher Autorität zu vertrauen, vor allem wenn sie durch ihren Vater vielleicht enttäuscht wurden. Das heißt, das sind alles so Dynamiken, die ich in meiner Sphäre beobachte. Was mich jetzt aber brennend interessiert, Christian, ist deine Nahtoderfahrung, wenn du da was teilen magst, weil das finde ich immer spannend, das Thema.
Ja, ja, absolut. Du, und auch super spannend, ja, wie du da rangehst, also finde ich unglaublich interessant, weil wie gesagt, das ist ja auch, ich habe vor kurzem mal, und dann werde ich die Frage beantworten, aber ich habe vor kurzem diese Dokumentation über Arnold Schwarzenegger gesehen und fand es unglaublich interessant, wie er ja auch verschiedene Leben gelebt hat, ja, als Bodybuilder und dann später als Politiker und einfach unglaublich spannend auch, wie er gesagt hat, ich lasse mich nicht in eine Box stecken, ich lasse mich nicht irgendwie hier, ich bin die und die Person, sondern nein, ich werde mich auch, je nachdem, wie es sich gerade anfühlt, dann auch erwarten. Deswegen finde ich unglaublich spannend. Aber ja, Nahtoderfahrung, also ich hatte 2, eine war, als ich 18 war, ein Unfall, ein Autounfall, der mich fast getötet hätte und da war damals so die Frage viel, wenn ich jetzt gestorben wäre, weil ich war vorher so der Typ, von der Schule geflogen, mussten ja wiederholen, also kompletter Rebell. Und dann ist der Unfall passiert und habe ich mir halt viel so die Fragen gestellt, hey, eigentlich war das ein sehr selbstfokussiertes Leben, was du hier lebst. Ja? Es war irgendwie so Leben in den Tag, hedonistisch, aber überhaupt nicht überlegt, was es für andere Leute eigentlich heißt, wenn ich das so lebe. Und da habe ich mir halt viele Fragen gestellt, so nach dem Motto, wenn ich jetzt gestorben wäre, wer wäre zur Beerdigung gekommen, wen hätte es interessiert, was ist alles wert, und hatte damals sehr deprimierende Antworten. Und seitdem bin ich eben so auf so einer Sinnsuche auch gewesen. Und die zweite Nahtoderfahrung war, ich war jetzt vor kurz nach dem Ausbruch von Covid, war ich in New York, habe ich in New York gelebt, und weiß nicht, ob man das in Deutschland so mitkriegt hat, wie in New York, das war richtig, richtig heftig, wo wir, die Krankenhäuser waren so voll, direkt ab einem bestimmten Punkt, dass dann, die hatten Zelte im Central Park, Krankenhauszelte, weil die Krankenhäuser voll waren, Leichenwagen, also da waren so Lastwagen, also Coca-Cola, Gefrierwagen waren draußen geparkt, wo Leichen drin waren, weil man nicht mehr genug Platz für die Leichen hatte irgendwann. Also es war unglaublich triste Situation, und ich war da allein in meinem Apartment, war ja Isolation, ja, das heißt, keiner durfte dann irgendwie sich mit anderen da treffen und so weiter, und habe dann eine schwere Form von Covid gehabt und hatte dann, werde ich nicht vergessen, ich hatte dann irgendwann im Krankenhaus angerufen, und die meinten, wenn du nicht 100% sicher bist, dass es nicht Covid ist, komm nicht vorbei, weil sonst wird dich Covid hier dann auch quasi als Co-Variant sterben lassen. Und das heißt, dann liegst du da halt alleine im Apartment, und war halt mit sehr viel Kurzatmung und so weiter. Und habe immer noch so Long-Covid, also immer noch so dieses, dass man dann ein bisschen psychologisch und physiologisch da Langzeiteffekte hat. Aber was ich spannend fand, war, dass bei beiden Nahtoderfahrungen und jetzt auch bei der zweiten wieder, das immer so ein bisschen Sinnwandel auch gebracht hat. Also bei der zweiten war es dann eher, hey, ich habe so viel Purpose und Passion und Leidenschaft und mich voll drauf fokussiert, aber jetzt sitze ich hier alleine, ja, und für Liebe und Beziehungen und so weiter, Liebesbeziehungen, habe ich nicht wirklich so viel Fokus gehabt, und habe dann so ein bisschen nach dem Motto, hey, eigentlich wäre es ja schön, auch irgendwie familientechnisch ein bisschen mehr zu machen. Und dann ein paar Monate später, ist eine lange Geschichte, aber zufälligerweise habe ich jetzt meine Frau, und jetzt haben wir eine Tochter, haben uns dann kennengelernt. Und es wäre nicht so passiert, weil sie war eine Langzeitfreundin, die ich immer nur als Langzeitfreundin gesehen hatte, nie als Liebesbeziehung. Aber weil ich mir jetzt offener gefragt habe, wer ist denn eigentlich die Person, mit der ich es mir vorstellen könnte, als wir uns wieder getroffen hatten, war so, wow, die hat ja eigentlich ähnliche Qualitäten, nach denen ich suche. Also müsste doch eigentlich, könnte doch passen. Und das war halt so, wo eben zu unserem Punkt vorher auch die schwierigsten Momente im Leben dann auch die größten Impact hatten. Und deswegen meinte ich auch vorher, dass, glaube, Leute, die solche Situationen haben, glaube auch so ein bisschen gucken dann, okay, Mensch, was kann man denn damit noch machen jetzt, weil das Leben eben so kurz ist. So diese Dringlichkeit kriegt man, glaube ich, da auch ein bisschen mit von.
Ja, und hier schließt sich auch direkt wieder der Kreis mit dem aktiven Glück, weil in dem Moment, wo du halt dich fragst, wer ist eigentlich diese Person, die in mein Leben passt, das ist auch eine Aufgabe, die mein Mentor im Bereich Tantra mich damals mir gestellt hat. Er so, hey Misha, was ist eigentlich deine Traumfrau? Und ich so, ja, ich weiß nicht. So, ja, was wären denn, also wann würdest du denn unterschreiben? Und das ist, ich mache das mit meinen Kunden seit Jahren im Bereich Visionsfindung, also im Sinne von so einem Perfect Day, vielleicht sogar einen Perfect Week zu erstellen, dass man mal weiß, auf was man überhaupt Bock hat. Aber bei dem Thema Beziehung habe ich es noch gar nicht so gesehen. Und seit ich das aufgeschrieben habe, treffe ich viel geilere Frauen. Also eben auch wirklich so dieses aktive Glück, wie du sagst, dass ich so sage, okay, ich habe einmal eine Entscheidung gemacht, das aufzuschreiben, und die führt jetzt kontinuierlich zu mehr Zufällen oder mehr glücklichen Zufällen.
Und das ist ja auch im Prinzip genau zu deinem Punkt, dass das Schöne ja ist, das kommt jetzt zu unserer Konversation vorher auch zurück, dass man ja dann auch unbewusst andere Haken setzt. Ja? Dass man dann ja auch weiß, beispielsweise, ich will vielleicht nicht ein Mädel kennenlernen, die hier einen auf Ibiza-Party die ganze Zeit macht, aber im Endeffekt dann vielleicht nicht so die Konversation, man vielleicht nicht so die Konversation hat, die in die Richtung geht, die ich wirklich spannend finde, oder was auch immer so die Faktoren halt sind. Und das war damals bei meiner Frau genauso. Es war interessant, weil sie gerade aus einer Scheidung gekommen ist und hatte sich gerade so überlegt, was ist mir denn wichtig, und hatte sich so ein paar Sachen aufgeschrieben, nicht so die Qualitäten der Person, nach der man schaut, sondern eher die Qualitäten der Beziehung. Also worum geht es mir eigentlich in der Beziehung? Und hat mir dann eben, als wir uns dann getroffen hatten, so nach dem Motto, hey, sie hatte dann ein Date ein paar Tage später und sie meinte, hey, ich habe mir mal überlegt, was will ich denn eigentlich in einer Beziehung? Und dann hat sie mir die Liste vorgelesen und in meinem Kopf ging es halt so tick, tick, tick. Das sind genau die Sachen, die ich spannend fand. Also es war halt auch interessant, dass, glaube, wenn man sich ein bisschen mehr bewusst ist, was man möchte, dass es eben auch natürlich einfacher wird zu sehen, ha, hier gibt es eine Überschneidung. Und genau zu deinem Punkt, dass man vielleicht auch eher andere Leute dann attracted, also dass man die andere Leute anzieht, weil man auch vielleicht in eine andere Richtung gehen möchte.
Mhm. Und trotzdem gibt es ja hier auch wieder diese andere Extremform, dass man sagt, man versucht ums Verrecken diese Person jetzt zu finden und kommt dann in so einen suchenden Modus. Das heißt, Leute, die zum Beispiel tindern und dann nur noch am Suchen sind und dann irgendwie auch nicht wieder das entsteht. Also das ist ja dann auch wieder eine andere Energie. Das ist ja nicht wieder dieses Ich. Also es ist irgendwo auch wieder aktiv, aber irgendwo auch, was ist da vielleicht auch los? Also wie unterscheidest du das dann vielleicht auch wieder von einem gesunden, aktiven Glück?
Das ist ja das, wo ich auch mal so das Problem damit habe, wenn Leute sagen, ich probiere das Glück zu finden. Ja, so Sachen, wo man sagt, wenn das dein Outcome ist, wenn das das ist, wo du hin möchtest, dann wirst du es nie finden, weil es ist ja wirklich der Weg, es ist ja wirklich so, wie du dahin kommst. Und das ist ja das Gleiche mit Serendipity, es ist das Gleiche, wie man Liebe findet, dass wenn man desperate ist, wenn man rausgeht und sagt, ich muss jetzt die Happiness kriegen, ich muss jetzt die Liebe kriegen, ich muss jetzt die Serendipity kriegen, dann shuttet man ja viel down, weil dann eben genau die Sachen, über die wir gerade gesprochen haben, diese wirklich lebensfreudigen Momente im Leben, dann ja eher nicht passieren, weil man so verkrampft ist, weil man so quasi darauf fokussiert ist, eine Sache zu haben, die vielleicht ganz anders aussehen könnte. Und ich hatte einen Mentor damals, der hat immer gemeint, Christian, Leute wie du, weil ich damals sehr so nach dem Motto, ich will eine Sache, setz mir dann ein Ziel und dann komme ich genau dahin. Und dann meinte er, Christian, Leute wie du, die denken immer, es gibt nur einen Weg nach Rom, also in die Stadt Rom, und dann siehst du irgendwann, du willst gar nicht nach Rom. Und für mich war das so diese Sache, ne? Ja, du bist vielleicht so dieser eine Mann oder die eine Frau, du denkst dir, Mensch, das ist die eine Person, mit der ich zusammen sein möchte und die muss ich jetzt irgendwie für mich gewinnen. Und dann kämpft man und dann hat man die Person irgendwann und sagt sich, ja, das war ja eigentlich nur die Idealisierung der Person, weil man sich irgendwie so ein bisschen vielleicht dann überlegt hat, dass es so die Dinge ist. Versus, dass man einfach sagt, man hat ein offenes Herz und guckt einfach, mit wem man sich intuitiv gut versteht. Und ich denke, da bin ich ein riesiger Fan, einfach auch so ein bisschen sich zu überlegen, gibt es einen Weg, wo ich mich weniger darauf fokussiere, eine genaue Job, eine genaue Sache, die ich machen muss, zu was ist der Wert, der dahinter steht, was ist die Richtungen, die ich möchte, wie möchte ich mein Leben leben? Das fand ich so gut, was du gesagt hast über die, wie sieht ein guter Tag für mich aus? Und wenn die Person in einen guten Tag reinpasst, perfekt. Aber wenn sie nicht reinpasst, vielleicht ist es dann auch was sich gerade nicht hier so gut anfühlt.
Mhm. Ja, und ich glaube, das ist auch der größte Trick im Allgemeinen, den wir alle hoffentlich auch, also bei mir hat es auch eine Nahtoderfahrung gebraucht, um zu verstehen, dass es kein geiles Leben in der Zukunft geben kann. Und dass jedes, also es ist geil, auf etwas hinzuarbeiten, aber es zu besitzen, dann es zu erreichen, das ist nicht mehr geil. Das ist sogar eher ungeil, das ist eher enttäuschend. Das zeigt ja auch das Dopaminsystem ganz, ganz klar, dass die Erwartung, das ist der geile Moment. Und dann, wenn du es dann erreichst, dann bist du enttäuscht. Und deswegen das Verständnis darüber, dass das Einzige, was wir haben, nicht mal unsere Zeit ist, weil die kannst du auch vergeuden, sondern unsere Aufmerksamkeit. Und die Kontrolle wieder über unsere Aufmerksamkeit zu kriegen und zu verstehen, okay, was mache ich jetzt mit der den ganzen Tag? Und das bringt mich jetzt auch wieder so ein bisschen zu dieser Frage zurück. So, wie würdest du einschätzen, so auf was müsste ich jetzt, oder der Zuhörer, der vielleicht am Morgen zuerst mal auf Social Media geht, auf was würdest du ganz gezielt deine Aufmerksamkeit richten, wenn du sie unter Kontrolle hast, um diese Serendipitäten wirklich auch zu erzeugen, wirklich jeden Tag vielleicht auch?
Ja, also als ersten Schritt würde ich wirklich überlegen, einfach, wie gesagt, dieses Tagebuch nehmen und wirklich einfach mal runterschreiben, was sind denn die Dinge zurzeit, die mir wirklich wertvoll sind, also die wirklich Wert haben in meinem Leben, Sind es Beziehungen? Sind es Dinge, wo man einfach sagt, okay, das ist meine Priorität zurzeit. Das sind meine Prioritäten. Das ist mir wichtig zurzeit. Und dass man sich dann eben einfach überlegt, okay, kann ich da beispielsweise jetzt, mit welchen Leuten kann ich mich umgeben, die solche Prioritäten dann auch erlauben? Also die vielleicht Communities, dass man sagt, hey, ich bin in einer neuen Stadt und kann ich da vielleicht in die Communities reingehen, die eben auch diesen Werten dann Raum geben können? Gibt's eine Community, die genau die Interessen, die ich ja gerade habe, kann ich dann auch, egal welche Konversation habe, das vielleicht auch ein bisschen einfließen lassen? Also das da kommt zurück zu der Hakenstrategie, mit der wir besprochen haben. Kann ich einfach ein bisschen so in Nebensätze reinbringen, was mich gerade so interessiert? Ist auch ein toller Weg beispielsweise. Leute fragen immer, es war ja so ein Zufall, dass du da und da hingekommen bist in deiner Karriere. Aber wenn man das wirklich mit Leuten bespricht und die Lebensläufe anschaut, oftmals ist es, dass die richtig gut waren, vor allem Leute um sie rum, dass man die wissen lässt, was man gerade möchte. Also beispielsweise, dass man, nimm an, du arbeitest in der Bank und denkst ja eigentlich, ach, das ist eigentlich nicht so wirklich mit meinen Werten hier komplett im Einklang. Aber dann in Gesprächen jetzt, egal mit wem du sprichst, bringst du halt ab und zu mal rein, hey, was mich wirklich gerade interessiert, ist irgendwie, wie man Unternehmerinnen in Kenia helfen könnte, Funding zu bekommen. Ja, und wenn man das ein paar Mal einbaut, sagt dann vielleicht irgendwann mal jemand, Mensch, hey, unser neuer Board-Member möchte ein neues Corporate Responsibility-Projekt anlaufen lassen, das könnte genau passen und du sollst es leiten. Ja? Und das sind so komische Sachen, wo Leute immer sagen, es war ja nur Zufall, dass es passiert ist, es war ja nur Zufall, aber du hast es wahrscheinlicher gemacht, weil du ein paar Fahnen gesetzt hast, dass Leute wissen, was du eigentlich möchtest, weil wenn man das nicht selber quasi artikuliert ab und zu, kann es ja keiner in unseren Gedanken lesen. Und ich denke, das Gleiche mit Social Media auch, dass man bei Social Media überlegt, ich meine, du hast eine tolle soziale Medienpräsenz, ja, vor allem auf Instagram auch, aber dass man wirklich auf sozialen Medien, ich mache das sehr viel auf LinkedIn, wo man sagt beispielsweise, wenn man ein neues Projekt hat oder so, wo man vielleicht einfach nur so normalerweise sagen würde, hey, ich habe ein neues Projekt hier, dass man einfach auch dann kurz in 2, 3 Nebensätzen sagt, hey, ich habe ein neues Projekt, wo wir in Berlin das und das machen. Wir würden auch gerne bald nach München kommen und vielleicht sogar nach Polen. Ja? Und dann können dann Leute aus Polen auf einmal sagen, ja Mensch, hey, ich habe ja auch was. Oder Menschen in München sagen, Mensch, ich kann dir da helfen. Also dass man wirklich ab und zu mal so ein paar Fahnen setzt.
Ja, und das ist spannend, weil da habe ich bisher, glaube ich, von mindestens ein Dutzenden Podcast-Gästen immer wieder unterschiedliche Meinungen gehört, was dieses Thema Teilen deiner eigenen Absichten in der Zukunft betrifft. Da gibt es Leute, die sagen, nee, ich behalte es für mich, das muss niemand wissen, ich mache das und das ist gut. Und ich bin eher so auf der Seite, ich teile so viel und so gerne, dass ich eben dadurch auch oft Serendipitäten kreiert habe, nur dadurch, dass ich einfach etwas ausgesprochen habe, was in meinem Kopf war. Und das hat dann irgendwie auch wieder zu so einem Kurzschluss geführt irgendwo in der Matrix, wenn man so will. Ja. Also bist du auch jemand, der gerne über seine Zukunftsintention spricht, statt die für sich zu behalten?
Ich glaube, es kommt darauf an, was es ist. Also ich glaube, es gibt Bereiche, wo natürlich es gut ist, wenn man vielleicht erstmal guckt, okay, gucken wir mal, wie warm das Wasser hier ist und was man da eigentlich machen kann und dass man sich da auch nicht so für Failure quasi dann positioniert. Ja, ich denke, das ist wichtig, dass man sich überlegt.
Set yourself up for success.
Genau. Also dass man schon überlegt, okay, in welchen Bereichen macht es Sinn. Aber ich bin auch ein riesiger Fan, genau die Sache, die du gerade gemeint hast, dass man auf der einen Seite so ein bisschen rauspackt, was sind so ein paar Punkte, die andere Leute verknüpfen können. Aber eben auch, dass man sich so ein bisschen verantwortlich hält, ja, in der Öffentlichkeit. Dass man sagt, okay, ich möchte jetzt einen Podcast machen und das ist mir jetzt wichtig. Und jetzt hat man ja quasi auch ein Versprechen gegeben und man möchte das Versprechen jetzt auch einhalten. Ich denke, das ist ab und zu auch ganz, ganz gut, dass man so ein bisschen so diese externe positiven Druck hat, dass man sagt, okay, ich habe das jetzt versprochen und jetzt mache ich es auch. Und ich denke, da bin ich so ein riesiger Fan, egal wie man das macht. Das kann man vielleicht auf sozialen Medien oder es kann auch ein Accountability-Partner sein. Es kann einfach nur ein Freund sein, dem man sagt, okay, in den nächsten 5 Monaten möchte ich hier hin und du hältst mich jetzt hier verantwortlich dafür, weil sonst kommt das Leben ja immer irgendwie in die Quere und dann passieren immer 50 andere Sachen. Aber ich denke, soziale Medien ist einfach spannend, weil wenn man sich überlegt, was ist so mein, was sich authentisch für mich anfühlt, dass man eben unglaublich viel Serendipität kreieren kann, weil es sind ja nicht nur die Leute, die einem dann selber folgen, sondern auch die Leute, die dann kennen, die dann taggen und es ist ja unglaublich exponentiell.
Ja, Wie siehst du das, wenn wir das Wort exponentiell jetzt gerade im Raum haben? Wie siehst du das zukünftig auch mit AI? Weil das ist ja schon so ein Thema, da kann niemand wirklich genau wissen, was da jetzt kommt. Das kann man auch nicht planen, das kann man auch nicht voraussehen. Das ist sowieso ein, für mich auch so, das könnte auch ein Black Swan Event werden, also etwas, was wir noch gar nicht auf dem Schirm haben. Und da gibt es ja auch so diese Theorien, dass die AI dich irgendwann besser kennt als du selbst und dass es gar keine Zufälle mehr braucht, weil die AI dir schon sagen wird, da wirst du das Geilste finden und da wirst du mit dieser Person sprichst, wird das passieren. Glaubst du, dass das irgendwann so sein wird, dass wir uns so optimieren, dass Zufälle von der AI gar nicht mehr, also wie vorgerechnet werden, also dass es irgendwann so eine Matrix gibt? Oder wie stehst du im Allgemeinen zu diesem Thema, auch in Bezug auf Serendipity?
Wir haben gerade einen Forschungspaper gemacht, das ist wahrscheinlich ein bisschen zu nerdy hier, aber was wir gemacht haben war, und zwar wir haben uns angeschaut und überlegt, wie könnte man denn künstliche Intelligenz nutzen, um Serendipität exponentiell auch zu beschleunigen. Und was das Spannende ist, dass ja auf der einen Seite künstliche Intelligenz extrem gut ist, genau die Sachen zu machen, die du gerade beschrieben hast, Informationen sich anzuschauen, ab und zu zu verknüpfen und so weiter und so weiter. Aber dass Serendipität oftmals ja auch auf Sinn im Kontext ankommt. Also wie ist die Bedeutung in diesem Kontext, in dem man gerade ist und wie es sich gerade anfühlt. Und dass da eben die Menschlichkeit reinkommt, dass man eben diese Sinngebung oftmals eben auch der Mensch ist und dass man da eben dieses Zusammenspiel braucht von künstlicher Intelligenz und Menschlichkeit. Deswegen, also da sehe ich es eigentlich als eher was, ist ja jetzt vor allem im letzten Jahr komplett da mit diesem ganzen Generative AI hier auch komplett, aber Artificial Intelligence gibt es ja seit ewig langer Zeit und ich glaube, es ist ja das unglaublich Spannende, eben zu überlegen, ja, wie können wir das für uns nutzen, aber auf der anderen Seite auch nicht den Sinn quasi verlieren. Und das ist ja auch, warum die Sachen, die du vorhin erwähnt hast, so wichtig sind. Dass AI ist gut kognitiv, aber AI braucht noch eine Zeit lang, bis sie Empathie haben, bis sie tiefer gehen mit der Bedeutungsfindung im lokalen Kontext. Und ich denke, das ist was wir als Menschen ja richtig gut machen. Aber wenn es da Interesse gibt, kann ich auch gerne können wir gerne auch nochmal die Papers dann sharen, die wir in die Richtung machen.
Ja, also könnten wir auch auf jeden Fall in die Shownotes hauen. Vielleicht jetzt nochmal so abschließend, wie ist es überhaupt zu diesem Buch gekommen? Also welches Serendipity in deinem Leben hat dich so aufgeweckt oder dich so inspiriert, überhaupt ein 400-seitiges Buch über das Thema zu schreiben? Das ist ja schon ein Commitment.
Ja, es war auch, also es ist ja wie so ein wirkliches Baby dann auch. Also ich habe jetzt ein wirkliches, also eine Tochter, aber das Buch war auch so ein Baby, wo man das Gefühl hat, Mensch, okay, da ist, und also im Prinzip mein ganzes Leben fühlt sich an wie eine Verkettung von Zufällen und das, also meine Jobs, die Unternehmen, die ich mitgebaut habe und so weiter, das war immer irgendwie, man hat zufällig die Mitgründer kennengelernt und dann zufällig das und das und das und das. Aber das Buch an sich kam wirklich eher von der Sache, in meinem eigenen Leben als Unternehmer, als Akademiker und so weiter, dass es so eine Lebensphilosophie geworden ist, zu sehen, ich kann mir ein Leben probieren zu kultivieren, wo es mehr Lebensfreude gibt, wo es mehr von diesen Sachen, von diesen Momenten gibt, die das Leben lebensreich machen. Und ich hatte immer so ein bisschen Angst, dass es eher was ist, was halt so ein Hobby ist, aber was nicht was ist, was man irgendwie in akademische Arbeit mit einbauen kann. Aber dann fand ich es unglaublich spannend, dass in unserer Forschung mit CEOs auf der ganzen Welt, mit verschiedenen Unternehmen auf der ganzen Welt, dass Serendipität überall, von allen Seiten kam. Und dass dann eben auch die Frage war, Mensch, gibt es da ein Muster dahinter? Gibt es eine Wissenschaft dahinter? Und je mehr wir dann eben auch Papers drüber geschrieben haben, da war halt irgendwann die Idee, Mensch, warum packen wir nicht alles zusammen? Die persönliche Lebenserfahrung mit eben der Wissenschaft und eben auch mit den verschiedenen Beispielen, dass ja jeder so seine eigene Geschichte hat und ihre eigene Geschichte hat, aber dass die Geschichten eigentlich mehr gemeinsam haben, als man so denkt. Und ich denke, mir geht es da sehr drum, Micha, vielleicht so als auch die Philosophie dahinter, dass, was ich unglaublich wichtig finde in einer Welt, die so polarisiert ist und so Angst, Fight or Flight, alles ist immer irgendwie Stress und jeder ist immer irgendwie nervös und so weiter, dass man sagt, Mensch, Wie wäre dann eine Welt, wo wir genau wie du es mit Burning Man beschrieben hast, Burning Man geht natürlich ein bisschen weiter übers Ziel hinaus, aber dass man eben eine Welt hat, wo man eher mit dem Gefühl reingeht, was kann ich denn beitragen hier? Wie können wir zusammen was machen, was wirklich weitergeht? Und dass man im Prinzip so ein bisschen mehr so das Gefühl wieder hat, hey, das Leben hat sehr viel Lebensfreude. Und ich werde nie vergessen, ich habe einen Kollegen von mir damals in London an der Uni, der meinte so, hey Christian, ich mag dich, ich mag deine Forschung, aber wozu brauche ich denn diese Serendipität? Ja, das ist ja, ich habe doch ein okayes Leben hier, ja, Familie und so weiter. Wozu brauche ich es denn? Und dann haben wir einen Deal gemacht, haben gesagt, in den nächsten paar Wochen geh raus und stell Fragen mal ein bisschen anders, anstatt zu fragen, was machst du so beruflich, frag mal, was machst du gerne? Ja, so ganz kleine Wechsel in der Frage, aber die komplett andere Konversationen dann auch bringen. Setz mal ein paar Haken, was dich wirklich interessiert und dann sprechen wir wieder. Der kommt nach ein paar Wochen zurück und meint, Christian, ich wusste gar nicht, dass das Leben so joyful sein kann, so freudig sein kann. Und darum geht es mir eben. So diese Idee, hey, können wir diese Lebensfreude zurückbringen und sagen, dass da ist eine Wissenschaft dahinter. Es ist nicht nur irgendwie so, hey, feel good und alles ist toll. Nein, das Leben ist hart. Aber auf der anderen Seite, es gibt auch wissenschaftliche Wege, das Leben besser zu machen in der Richtung.
Yes. Und damit werde ich dich jetzt auch mit einer ganz fiesen Frage penetrieren. Mal gucken, was es in dir auslöst. Und zwar, mit welcher dir ganz wichtigen Wahrheit, also etwas, was du für dich als wichtig, richtig und echt erachtest, stimmen dir nur die wenigsten Menschen zu?
Ich weiß nicht, ob es die wenigsten Menschen sind, aber ich glaube, dass man oftmals so die Idee hat, dass Menschen einem was wollen oder dass die meisten Menschen was für sich wollen oder dass die meisten Menschen irgendwie egoistisch sind und so weiter und so weiter. Und was ich unglaublich spannend finde als jemand, der verschiedene Teams gebaut hat, Unternehmen gebaut hat und so weiter, es kommt darauf an, welche Systeme oder Strukturen wir um Menschen drumherum bauen, damit wir das Gute rausbringen und nicht das rausbringen, was eben wir haben ja alle immer beide Seiten, ja, wir haben ja alle eine egoistische Seite, wie du es auch so schön beschrieben hast vorhin, wir haben ja alle, wenn wir unter Druck sind und so weiter, sind wir eher ja so, ah nee, jetzt muss ich auch ein bisschen mehr nehmen, aber wenn wir ermöglicht werden, auch unsere tolle Seiten zu zeigen, dann sind wir eigentlich, ja, die meisten von uns richtig, richtig gute Leute. Und da geht es, glaube ich, darum zu sagen, wie kann ich dazu beitragen in der Welt, in der man Fight-or-Flight-Reflexe überall hat, können wir irgendwie schauen, dass wir wieder diese positive Intention annehmen bei Menschen und sagen, okay, die Person, die hat dich jetzt richtig hier, ist dir richtig auf die Füße getreten, aber lass uns das im Kontext sehen, ja, die hat gerade vielleicht irgendwie ihren Vater verloren oder hat gerade und so weiter, können wir das im Kontext sehen und wir entschuldigen das Verhalten nicht, aber wir wollen trotzdem ein bisschen Empathie zeigen. Ich glaube, diese Empathie, kommt dann sehr weit auch in unserer heutigen Welt.
Geil. Mehr regulierte Nervensysteme für die Welt. Weniger Fight or Flight. Okay, noch eine letzte Frage, Christian. Was machst du zum Spaß, nur zum Spaß, was andere als reine Zeitverschwendung bezeichnen würden?
Ja, gute Frage. Das wird sich jetzt komplett nerdy anhören, aber mir macht es ab und zu Spaß, wirklich so ein Academic Paper zu schreiben. Also es ist so, wo andere sagen würden, meine Güte, das ist so was, weißt du, weil bei mir würde das damals in der Schule, ich bin quasi von der Schule geflogen, weil ich nicht akademisch schreiben wollte, aber jetzt ist es eher so, wow, ich liebe den Prozess, dass man eine Idee hat und dann probiert, die Idee runterzuschreiben und dann irgendwie zu schauen, was man damit machen kann und so weiter. Deswegen, also ich glaube, das ist was, wo andere wahrscheinlich sagen würden, was ist denn das, was ist denn hier los, was ist denn hier falsch, aber bei mir macht es dann doch ab und zu auch Spaß und ab und zu dann nicht mehr so viel Spaß. Das ist, glaube ich, wie auch bei Extremsporten, dass man ja auf der einen Seite, es ist das Tollste im Leben und gleichzeitig auch das Schwierigste im Leben. Also es ist so die beiden Seiten dann. Aber wie ist denn das bei dir? Also finde ich deine Vita auch super spannend. Wie pushst du dich denn heute noch? Also was ist so dein, wie du für dich selber quasi Motivation findest und dann auch sagst, so komme ich dahin?
Ja, also ich bin ein großer Verfechter der Wahrheitssuche und der Nähe an die Wahrheit kommen. Also nicht nur durch Wissenschaft, sondern auch durch spirituelle Arbeit. Und muss sagen, dass ich eben mittlerweile auch nicht mehr das Ziel verfolge, möglichst glücklich zu sein, sondern mich möglichst lebendig zu fühlen. Und Lebendigkeit schließt eben auch Struggles und das, was du ja auch beschrieben hast, dieses harte Leben mit ein. Aber es fühlt sich einfach viel echter an und auch more humbling und auch lehrreicher, weil ich eben auch Ich meine, es ist super einfach und schön, auf der richtigen Seite der Wahrheit zu liegen, aber sich dann eben auch mal zu irren und sich einzugestehen, dass man jetzt gerade auf der falschen Seite der Wahrheit ist. Ich glaube, das ist so das Kernmotto meines Lebens und auch meine Tugend, also dass ich eben immer für die Wahrheit stehen möchte, auch wenn ich, also ich habe auch schon oft meine Meinung revidiert öffentlich und habe auch schon gesagt, wenn ich falsch liege. Und das ist echt nicht so einfach, vor allem wenn Tausende von Menschen dich für etwas feiern und du dann plötzlich deine Meinung änderst. Aber eben, es hat mich eigentlich immer zu einem besseren Menschen gemacht. Und das wiederum kombiniere ich, auch das ist das, was ich auch so ein bisschen auf meinen Videos und auf Instagram immer wieder zeige, mit diesen zwei Kernwerten, die du vorhin lustigerweise auch beide in einem Satz erwähnt hast, Purpose and Passion. Also Eudaimonismus und Hedonismus. Das heißt, ein sinnvolles Leben zu kreieren, wo man auch reinvestiert, wo man Verantwortung übernimmt, dass auch bedeutungsvoll ist, dass man die Arbeit an sich macht, dass man Wert schafft, aber dann gleichzeitig auch Hedonismus, an Burning Man gehen, Drogen nehmen auch ab und zu mal, weißt du, einfach auch die Sau rauslassen, sich selbst auch auszudrücken, auch wirklich so zu sagen, hey, ich lasse mich jetzt einfach auch mal komplett gehen und merke dann eben auch, was das mir wieder für einen unglaublichen Wert und Inspiration schafft, wenn ich mal loslasse, wenn ich mal nicht versuche, festzuhalten und es in irgendeiner Weise zu planen, zu kontrollieren. Das heißt, diese zwei Welten sind dann so ein bisschen so die Dualitäten, die ich ein bisschen so erschaffe für mich, um dann eben auch in dieser Wahrheitsfindung nach vorne zu kommen, weil ich eben merke, dass die Wahrheit nicht nur rational ist, sondern eben auch sehr viel so metaphysische Sachen mit sich bringt. Also das, was ich zum Beispiel, um es vielleicht abschließend zu sagen, Christian, was ich war immer so, also ich habe auch Daniel Kahnemann gelesen und Dobelli und Denkfehler und für mich war das alles immer so, okay, Zufälle, komm, hör auf, so, das ist einfach der menschliche Verstand, der sich einfach, alles immer einbildet, so wie es halt will. Und ich habe aber das Gefühl mittlerweile, dass es, wenn du zum Beispiel mit einer Person jahrelang zusammen warst und diese Person wirklich liebst und dieses Einheitsgefühl mit dieser Person auch entstanden ist, dass du da auf einer energetischen Ebene so verbunden bist, dass selbst wenn du am anderen Ende der Welt bist, du spürst auf einer tieferen Ebene, was gerade los ist. Und dort sind für mich in den letzten zwei Jahren Zufälle entstanden, die ich mir auch nicht mit meinem rationalen Verstand erklären konnte mittlerweile. Also da will ich einfach sagen, dass ich eben auch glaube, dass es da noch mehr gibt als das, was sie aktuell wissen. Und das ist wieder sehr humbling. Oder zu sagen, okay, ich weiß bei weitem noch nicht alles und ich weiß auch ganz bestimmt das nicht, was ich nicht weiß.
Super spannend. Und vielleicht könnte es auch ein toller Gast sein für dich, der Bernhard Beitmann, der so in diese Richtung geht, so wie kann man erklären beispielsweise, wenn ein Zwilling einen Unfall hat, dass man den Unfall gefühlt hat. So Sachen, wo ich mich nicht wirklich so total reintraue, wenn man es nicht wirklich messen kann und so weiter. Aber der Bernhard, der macht da tolle Arbeit so in der Schnittstelle zu sagen, hey, was ist denn hier, was wir alle wissen, dass es ab und zu passiert, was man nicht wirklich messen kann, aber vielleicht kann man doch ein bisschen wissenschaftlich in die Richtung gehen. Und also der Bernhard Beitmann ist ein toller Typ in der Richtung. Also da denke ich, ihr hättet wahrscheinlich ein tolles Gespräch auch.
Danke für die Empfehlung. Sehr, sehr gerne werde ich mich bei ihm melden. Du hast einen direkten Kontakt zu ihm.
Ich kann euch gerne vorstellen auch, genau, ja.
Geil.
Ja, gerne.
Hey, Christian, mega geiles Gespräch. Bin froh, hat es geklappt, dass wir es geschafft haben. War das jetzt ein Zufall, dass wir jetzt hier sitzen? Glücklicher Zufall.
Ich weiß nicht. Ich finde es absolut klasse, dass es geklappt hat. Ich glaube, man kann unglaublich viel, ich habe das vor kurzem mit einem Freund besprochen, der so Paralympics macht, dass man unglaublich viel von Sportlern lernen kann. Deswegen finde ich es auch cool, dass wir uns unterhalten haben, weil ich glaube, dass dein Leben auch really, wirklich interessant ist im Sinne von, was kann man lernen davon, von den Arnold Schwarzeneggers der Welt, oder? Wie man im Prinzip, es geht um Exzellenz, egal in welchem Gebiet, ja? Und das ist im Prinzip, wenn man das dann auch übertragen kann, dass es eben nicht darum geht, du hast ein Talent im Leben, was du finden kannst. Nein, du findest, was du richtig gut findest, interessant findest und dann wirst du richtig gut drin und machst was richtig gut. Und ich denke, da gibt's sehr viel Inspiration von Sportlern. Deswegen, also, ja, freut mich, dass es geklappt hat.
Geil. Danke fürs Gespräch. Hey, bevor du jetzt zurück in deinen Alltag verschwindest, tu mir bitte einen Gefallen und schenke mir 30 Sekunden deiner wertvollen Zeit. Hat dir diese Folge gefallen, dann bitte ich dich um deinen Support. Bewerte den Podcast mit 5 Sternen auf Spotify oder Apple und folge The Chain is Life in deiner App. Teile diese Folge außerdem mit einer Person, die davon profitieren würde. Und wenn du mehr über unsere Arbeit bei The Chain is Life wissen willst, checke gerne die Links in der Beschreibung. Denn wenn du dir wirklich ein geiles und freies Leben kreieren möchtest, das du selbst bestimmen kannst, gehört mehr dazu, als sich diesen Podcast hier anzuhören und Motivationsvideos auf YouTube anzuschauen. Also mach jetzt den ersten Schritt und komm in die Umsetzung. Bis nächste Woche, dein Mischa. Peace.